Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Sollte hier stehen. Das ist auch meine E-Mail-Adresse, das ist mein Twitter-Handle. Wenn im Nachgang irgendwelche Fragen sind, schreibt mir einfach kurz eine E-Mail. Ansonsten auch während des Vortrages einfach kurz melden und fragen. Keine große Sache. Das ist ein Vortrag, den habe ich vor ein paar Wochen auf der RailsConf in Portland gehalten. Die Folien habe ich jetzt nicht übersetzt. Ich hoffe mal, jeder kann so viel Englisch, dass es klar ist, worum es geht. Der Vortrag ist in drei Teile geteilt. Erstmal spreche ich darüber, warum wir uns überhaupt über Geschwindigkeit Gedanken machen müssen bei dieser ganzen Webgeschichte und diesem Internet. Und dann spreche ich darüber, was man mit Caching machen kann. Und dann spreche ich darüber, wie weit man gehen kann, wenn es einem wirklich, wirklich wichtig ist und wenn wirklich, wirklich viel Geld im Raum steht. Das ist aber dann schon für ziemlich große Webseiten. Wir besprechen heute nur dynamisch generiertes HTML. Ich gebe Beispiele aus einer Rails-Applikation. Wie viele Leute hier haben noch nie mit Rails gearbeitet? Ah, nur einer. Würde ich jetzt sagen, wenn eine Kamera da ist, das Gleiche könnt ihr auch mit PHP machen, mit Java, mit Python, mit sonst was. Ich arbeite mit Rails, weil es klar das Beste ist. Und deswegen habe ich die Rails-Beispiele gemacht. So, erste Frage, warum müssen wir uns überhaupt Gedanken darum machen? Die einfachste Begründung ist, um Geld zu sparen. Wenn ich eine Webseite nur in der halben Zeit ausliefern kann, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch nur die halbe Menge an Servern benötigen. Das heißt, ich kann jeden Monat, jeden Tag Geld sparen. Die meisten Leute denken immer, es wäre irgendwie eine feine Sache, wenn man Performance-Probleme hat, einfach nochmal auf die Amazon-Seite zu gehen und ein paar EC2-Instanzen dazu zu kaufen oder einen neuen Server in den Schrank zu stellen. Aber das ist natürlich eine recht kostenspielige Variante. Nach meiner Erfahrung kann man das Geld sparen, wenn man eine Sekunde länger drüber nachdenkt. Der zweite Grund, und der ist nicht minder wichtig, ist Geschwindigkeit oder wie es so schön im Englischen jetzt heißt, Snappiness. Also wie fühlt sich eine Web-Applikation an? Dazu habe ich ein paar Folien hier von Ilya von Google. Falls ihr mal irgendwie einen Vortrag von dem seht oder eine Chance habt, zum Vortrag von dem zu gehen, unbedingt machen. Der hat sich intensiv mit der ganzen Problematik beschäftigt und hat auch jetzt ein Buch geschrieben. Das gibt es jetzt schon irgendwie in der Beta-Version. Der weiß, was er tut. Der hat hier ein paar Folien gemacht, die beschreiben, Google hat ein ziemlich tollkühnes Experiment gemacht, nach meiner Ansicht nach. Die haben sich eine Gruppe von Usern genommen, die können ja ihre User eingruppieren. Da ist ja fast jeder irgendwie mit einem Cookie schon identifiziert. Und haben gesagt, okay, diese, keine Ahnung, Millionen oder 10.000 oder wie viel auch immer, für die machen wir jetzt unseren Service künstlich schlechter, langsamer. Und wir sprechen jetzt nicht von Sekunden oder so, sondern wir sprechen hier von 50 bis 200 Millisekunden, wo jeder sagen würde, das ist nichts, 200 Millisekunden, das ist gar nichts. Aber man sieht hier die Zeiten, also den Verlust, den die faktisch haben, das ist für die ja alles nachher Geld, das sind Anzeigenkunden oder Kunden, die auf Anzeigen klicken, ist direkt merkbar. Man wird es nicht glauben, die Bing-Leute sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben tatsächlich im Sekundenbereich gearbeitet und haben das Ganze, also gleiches Experiment, gleiche Idee, aber man sieht, wenn die 5% verlieren, wenn das über deren gesamtes Ergebnis wäre, also nicht nur über dieses Experiment, dann würden da Köpfe rollen, weil 5% sind für die wahnsinnig viel. Diese Folie hier zeigt einfach nur den Verlauf, was passiert. Die Folien werden nachher auch nochmal, die sind jetzt schon auf Speakerstack, die werden aber nachher auch nochmal beim Linux-Talk irgendwie verlinkt. Wer sich dafür jetzt intensiv interessiert, kannst es da nachgucken. Das ist der Verlauf quasi, was passiert, je länger es dauert. Das hier ist mit eigentlich die wichtigste Folie in diesem Bezug. Nämlich, was ist überhaupt schnell, was ist snappy? Und ihr seht, idealerweise unter 100 Millisekunden. Das ist im Internet schwierig zu machen. Im Internet machbar, aber im Internet ist das wirklich schwierig. Nach meiner Ansicht nach ist das hier das Ziel, was wir alle verfolgen sollten. Eine Webseite in unter 1000 Millisekunden aufzurufen. Das geht nicht mit jeder Webseite. Aber ich gebe mal zwei Extrembeispiele. Ich habe mir jetzt wieder im Vorfeld für diesen Vortrag so ein paar Webseiten angeguckt. Zum Beispiel Bild.de. Die brauchen halbe Ewigkeiten. Die brauchen irgendwie 7-8 Sekunden, bis die Seite da ist. Um ein anderes Extrem zu geben, wenn ihr mal auf meine private Homepage geht, das könnt ihr auch jetzt hier mit dem Handy machen, wintermeier.de, dann werdet ihr sehen, selbst auf dem Handy werdet ihr in unter 1000 Millisekunden die Anzeige haben. Sprich, ich gebe die URL ein, ich drücke auf Enter und ich habe instantmäßig das Ergebnis. Das ist eigentlich so, wie es sein soll. Handy ist ein gutes Stichwort. Wir sind heute schon, ich habe jetzt leider hier keine Zahlen von Deutschland, wir sind heute aber schon so weit, und ich gehe mal davon aus, dass die deutschen Zahlen ähnlich sind wie die amerikanischen, dass, bleiben wir bei den amerikanischen, 25% der User nur das Handy haben. Die gehen nur mit dem Handy ins Internet. Die haben keinen Laptop, die haben keinen Desktop, die haben nicht wie wir irgendwie noch mindestens ein Android und ein iPad und noch was rumliegen, sondern die haben einfach nur ihr Handy und gehen damit online. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, weil diese 25%, die will man mitnehmen. Da will man nicht, dass die irgendwie auf dem Handy sagen, oh, was für ein Scheiß und irgendwie nächste Seite. Weil die Leute werden nicht irgendwie 10 Sekunden warten, das passiert nicht. Die Leute werden weggehen. Was dabei wichtig ist, und das ist das Allerwichtigste bei diesem ganzen, auch bei diesem ganzen Caching-Thema, nehmt euch selber ein Ziel vor. Sagt euch, okay, wie schnell möchte ich meine Webseite haben? Wenn ihr sagt, okay, 1000 Millisekunden, das ist ein bisschen extrem, das muss jetzt nicht sein. Für mich reichen 2000 aus oder meinetwegen auch 3000, das ist egal. Nehmt euch ein Ziel. Und dann sagt euch, okay, will ich jetzt zum Beispiel auf 3G oder auf 4G das auch erreichen können? Logischerweise ist sowas im Internet einfacher. Im Internet ist es auch einfacher als jetzt hier. Aber jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt diese 25% mitnehmen, was muss ich alles mit einkalkulieren? Und das Problem ist nämlich hier, diese ganze Latte hier. Das sind alles Sachen, die vom Netzwerk quasi schon benötigt werden. Also sprich, das Handy muss sich irgendwie konnektieren, dann muss eine DNS-Abfrage gemacht werden und, und. Das heißt, ihr habt hier faktisch nur noch im 3G um die 400 Millisekunden, wenn alles gut geht. Und im 4G, das ist traurig, um die 500 bis 600 Millisekunden. Die ihr faktisch habt, um die Seite zu generieren und auszuliefern. Das ist euer Zeitfenster. So, das war jetzt erstmal das Warum. Ja. Nochmal, der Serverstandort? Nee, also logischerweise ist ein Serverstandort, ich sage jetzt mal, in Frankfurt, hat eine andere Latenzzeit als ein Server in Papua-Neuguinea. Also das ist auch wieder die Sache, aber ich sage das hier an der Stelle, um einfach eine Awareness dafür zu bekommen, was man machen, also die wichtigste Message aus diesen Folien ist, setzt euch selber ein Ziel. Sagt euch, okay, wie schnell will ich sein? Das ist das Allerwichtigste. Und dann, das spreche ich jetzt hier nicht, aber bitte macht nicht den Fehler mit dem, ich nehme mal den Durchschnitt und guck mal, was passiert. Zum Durchschnitt, wir haben, glaube ich, Zeit für ein paar Geschichten aus meiner Jugend. Zum Durchschnitt, kleine Geschichte, Callcenter, ich glaube, es war AOL, ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch da sind, deswegen kann man sie, glaube ich, erzählen. Die haben in den guten alten Zeiten, wie sie die ganzen CDs mal verschickt haben, ein Callcenter gehabt mit Supportanfragen. Für Supportanfragen. Da haben die Leute angerufen und gesagt, mein Drucker geht nicht, mein Passwort ist nicht gut und so weiter. Und diese, das Management in diesem Callcenter hat gesagt, boah, die Antwortzeiten hier, das ist irgendwie, das ist alles doof. Jetzt müssen wir das machen. Was macht man da? Man macht ein Incentive. Man sagt, okay, wenn wir es jetzt schaffen, die Zeiten runterzubringen auf, sagen wir mal, die Hälfte, dann darf jeder für eine Woche nach Hawaii. Guess what? Innerhalb von 4 Wochen waren die Zahlen runter. Das Management hat sich super auf die Schulter geklopft und alles war toll. AOL hatte mal eben gerade die Support-Antwortzeit um die Hälfte reduziert. Wahnsinn. Was ging da so weiter? Nach 4 weiteren Monaten, haben die ein Update auf der Telefonanlage gemacht. Das Firmware-Update. Und nach dem Update ist dann der Techniker zu dem, wie auch immer, gearteten Manager hingegangen und hat gesagt, mir ist was aufgefallen, das ist ein bisschen merkwürdig. Jedes 2. Telefonat wird abgebrochen. Was haben die Agents gemacht? Die haben einfach nur jedes 2. Telefonat überhaupt beantwortet. Bei dazwischen sind sie immer. Dadurch haben die natürlich im Durchschnitt die Antwortzeiten halbiert. So viel zum Durchschnitt. Also bitte nicht nur auf den Durchschnitt achten. Ich habe jetzt hier ein Beispiel vorbereitet, anhand von einem Raspberry Pi. Der ist hier. Das ist er nicht, aber der funktioniert genauso. Den werde ich einfach nachher verlosen. Müssen wir uns was ausdenken? Ich weiß nicht. Seid ihr auf Twitter oder so? Der auf Twitter schreibt, wie. Das ist eine tolle Idee. Ja. Ja. Wir machen es einfach so, wer auf Twitter schreibt, bester Vortrag ever oder schönster Speaker ever. Oder beste Witze oder sowas. Irgendwas, es muss was Positives sein. So, also ich habe den Raspberry Pi genommen. Der Grund dafür ist der, dass man dieses Experiment gut nachvollziehen kann. Ich hätte das Ganze natürlich auch einfacher auf einer VMware machen können oder auf irgendeinem Rechner, dann ist es aber nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Die Hardware ist leicht kaufbar, kostet irgendwie $35 oder Euro oder was auch immer. Der Software-Stack ist, ich habe in Ruby und Rails 3.2 genommen, ich habe in Ruby 1.9.3, in Nginx, in Unicorn, in MySQL und das Ganze auf einem Raspberry Wheezy, was die Debian-Distribution auf dem Raspberry ist. Das Ganze ist ein Webshop, der hat folgende Modelle, das ist quasi ein Auszug aus der Datenbank. Also wir haben User, klar, wir haben Produkte, wir haben eine Discount-Gruppe, das heißt verschiedene User kriegen bestimmte Discounts und damit andere Preise. Wir haben Kategorien für die Produkte, ein User darf ein Produkt raten mit Sternen 1 bis 5 und er darf einkaufen, dann wird halt ein Produkt in ein Shopping-Cart reingelegt. Das heißt, was wir besprechen, ist eine Web-Applikation, die sich dynamisch verändert. Es ist nichts irgendwie, keine statische Webseite, das ist einfach. Die UI sieht ungefähr so aus, ich habe hier einfach eine Liste, ich habe hier die Preise, ich habe hier das Rating, Standard. Das war jetzt eben die anonyme UI für jeden und ich habe auch die Möglichkeit, mich dann hier einzuloggen über den Account Bob und Bob hat dann hier ein Shopping Cart und kann da kaufen. Bob kriegt einen anderen Preis als die anderen, sprich einen Discounted Price und Bob hat auch das Recht zu raten. Wie werden wir das jetzt messen? Das, was wir später machen. Ich habe dazu ein Waterscript aufgesetzt. Das ist ein Automatismus, der einen Browser steuert. Der Browser wird gestartet, dem wird gesagt, geh auf die Webseite, klick auf den Button, mach dies, mach jenes. Also wir messen mit einem echten Browser, um auch die Caching-Mechanismen im Browser selber mitzunehmen. Und der Cache im Browser wird vor jedem Start gelöscht. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Skript, der Teil des Skripts, wo 3 verschiedene Produkte aufgerufen werden. Und das zeigt jetzt hier einfach, das ist einfach nochmal das Video dazu. Also, Entschuldigung, ja. Es wird immer, es ist immer eine neue Umgebung. Ja. Also logischerweise, ich will die Frage nicht wie Wolf beantworten, sondern ehrlich. Den Test habe ich geschrieben. Nach meinen Kriterien. Das fängt schon an, dass man sagt, okay, wie viele anonyme User habe ich? Für einen anonymen User kann ich natürlich besser cachen als für einen, der eingeloggt ist. Da muss ich irgendwo eine Ratio finden. Das ist für jeden Shop anders. Das heißt, so ein Skript muss natürlich jeder auch an seine Bedürfnisse anpassen. Aber prinzipiell ist das der Versuch, das so objektiv wie möglich zu halten. So, dann loggt sich Bob ein, wie gesagt, wieder neue Umgebung. Und der muss sich jetzt hier einloggen und guckt sich dann auch rum, ratet ein paar Produkte, kauft ein bisschen ein und loggt sich dann wieder aus. Im Gesamten sprechen wir von 43 Webseiten, die in diesem Zyklus durchlaufen werden. Und um euch eine Idee zu geben, werde ich jetzt mal ungefähr 30 Sekunden das zeigen, was passiert. Ist relativ langweilig, aber dann habt ihr eine Idee, was alles passiert. Also hier starte ich dieses Skript. Das startet dann den Browser und geht dann durch alle 43 Seiten. Jetzt wird der Browser neu gestartet, jetzt loggt sich der User Bob ein und ratet die Produkte, kauft was und so weiter. Jetzt müsste hier gleich der Shopping Cart. Ja, jetzt fängt er an zu kaufen. Und dann loggt er sich gleich aus. Das ist das Ding, das habe ich bei mir auf dem Laptop gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert das Ganze auf dem Raspberry Pi? Das heißt, die Versuchsanordnung, um es mal klar zu machen, ich habe den Pi, den lege ich quasi hier hin, dann nehme ich eine Ethernet-Karte und Ethernet-Kabel, mache eine Verbindung und probiere das denn auf dem Pi als Server aus. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Entschuldigung. Ja, ich könnte das Skript langsamer laufen lassen, dann wäre es eher wie ein Mensch, dann hätte ich aber mehr Möglichkeiten zu tricksen. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, dass wenn man jetzt einen großen Webshop hat oder irgendwie große dynamische Seiten hat und die Leute haben was drauf, dann benutzen die Pausen dazwischen, um schon Sachen vorzurendern. Und das habe ich jetzt hier quasi, das ist der Worst Case. Ja. Genau, es geht um den Server. Also die Aufgabenstellung ist, maximal viele User auf der gleichen Hardware unterzubringen als Server. So, jetzt ist die Frage, wie lange dauert dieses gleiche Skript auf dem Raspberry Pi? 106 Sekunden. Das heißt, das ist unsere Baseline. Und ihr seht schon hier, das ist jetzt hier die Log-Ausgabe von Rails. Und wichtig ist, da gibt es zwei verschiedene, also insgesamt dauert es ungefähr 3 Sekunden. Davon brauchen wir fast alles nur für den View. Wir haben ein bisschen was Active Record. Active Record ist quasi SQL. Das heißt, das ist die Datenbankabfrage. Und das zeigt schon, man muss nicht irgendwie Monate oder Wochen damit verbringen, die SQL-Datenbank zu optimieren. Ja, das ist wichtig. Aber meistens, für die meisten Fälle, macht die SQL-Datenbank schon einen sehr, sehr guten Job. Unser Problem ist hier der View. Das ist das Rendern der ganzen HTML-Seite. Wir fangen an mit Fragment Caching. Das ist easy money. Das ist jetzt hier die Hammel-Version von der Webseite. Das ist im Prinzip wie PHP, halt nur schöner und in Ruby. Wir haben zwei Caches hier drin, einmal einen kompletten Cache über die, ich zeige das mal auf der nächsten Folie vielleicht, einmal hier über die komplette Tabelle, weil die Tabelle ist unser Problemkind hier. Weil wir, da müssen wir jede Zeile neu berechnen, wir müssen die Sterne verteilen, wir müssen den Preis aus der Datenbank rauslesen, gucken, ob der einen Discount hat und so weiter. Also die Tabelle ist unser Problem. Wir machen einen Cache um die gesamte Tabelle und wir machen einen Cache um jede einzelne Zeile. Das heißt, wenn sich eine Zeile ändert, dann wird die neu in den Cache reingeschrieben und alle anderen Zeilen werden nochmal aus dem Cache rausgeholt. Da muss man in Ruby on Rails in der Version 3.2 noch ein paar Veränderungen machen, das sind Konfigurationen. Und jetzt ist natürlich die Frage, insgesamt habe ich 5 Zeilen Code verändert, was kann das bitte schon auswirken? Mal eben gerade fast die Hälfte. Also diese kleine Änderung, die wirklich nicht mal eine Stunde gebraucht hat, bringt schon ziemlich viel Performance-Gewinn. Es ist aber noch mehr zu machen mit Fragment Caching in diesem Bereich. Ich kann also klar jede Zeile nehmen, ich kann die ganze Tabelle nehmen, ich kann die ganze Seite cachen, ich kann den Shopping Cart cachen, ich kann die Navigationszeile cachen oder auch einen Footer cachen. Also ich muss mir eine Webseite angucken und sagen, okay, was ist jetzt hier, was sind Elemente von dieser Webseite, die irgendwie zusammenhängen und wie kann ich die sinnvoll cachen? Da gibt es kein Patentrezept, da muss man nachdenken. Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Also akustisch schon, aber innerlich nicht. Ja. Ja. Also ich gehe jetzt mal hier auf die Seite. Das ist der Code dafür. Ich sage einfach, ich cache jede einzelne Zeile. Das ist das hier. Das ist ein Loop durch die ganze Tabelle. Also das hier ist ein Array und ich loop dann durch das Array durch und habe dann hier jedes einzelne Produkt und sage dann, für den Current User, das ist der eingeloggte User, wenn der User nicht eingeloggt ist, dann ist das nil, habe ich auf das Produkt, schreibe ich jetzt den Cache. Und oben genau das Gleiche, ich mache für den Current User die ganze Tabelle in den Cache. In Rails 4 ist das jetzt einfacher, da kann ich jetzt auch sagen, guck dir an, ob die Datei sich geändert hat. Weil logischerweise habe ich natürlich hier noch das Problem, wenn ich die Datei ändere, also sprich den Programmcode von diesem Gesamten, kommt der Cache das nicht mit. Ich müsste also hier noch eine Versionierung einfügen. Kann ich mir in Rails 4 sparen, das macht das System automatisch. Wer andere Programmiersprache nimmt, muss natürlich sich darüber Gedanken machen, wie ich jetzt die Version der Software noch mit da reinbringe. Ist aber alles kein echtes Problem. So, gehen wir weiter. Wir sprechen nicht, also dieses ganze Konstrukt nennt sich Russian Doll, logischerweise. Und das Ganze kann man dann noch ein bisschen intelligenter machen, indem man sagt, okay, man macht nicht nur jede einzelne Zeile, sondern man sagt auch, ich kann ja auch ein Cluster nehmen von 10 Zeilen, die in irgendeiner Form zusammengehören und die auch wieder cachen. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt mir nicht so, es gibt so Klassiker wie Leute, die jetzt hier im CSS so ein Iterieren machen und sagen, okay, ich mache jetzt die erste Zeile grau, jetzt rote Zeile hell, dann wieder grau, hell, so Zebra-Muster. Das mache ich hier auch, aber ich benutze das Twitter Bootstrap CSS und da muss ich nicht selber in der Zeile was verändern. Wenn ich da in der Zeile sage, okay, diese Zeile soll aber jetzt dunkel sein und diese Zeile soll hell sein, dann schieße ich mir natürlich hier mal ganz eben gerade ins Knie, wenn ich eine Zeile lösche. Weil dann habe ich ja alles danach, muss ich ja wieder neu rechnen. Muss man auch drüber nachdenken. Auf jeden Fall, diese Subcluster sind auch mal eine gute Möglichkeit, Performance zu bekommen. Prinzipiell, wir haben bis 11 Uhr, oder? Bis 11, oder? Ja, okay. Nochmal 2 Stunden mehr Optimierung in diesem Code bringen uns im Endeffekt von 116 Sekunden auf 45 Sekunden. Jetzt hier, da das ein Rails-Konf-Vortrag war, es gibt noch so Sachen wie, wenn man jetzt Uhrzeiten zum Beispiel anzeigen will, Uhrzeiten ist ein sehr gutes Beispiel, man hat User aus verschiedenen Zeitzonen, dann will natürlich jeder die Uhrzeit in seiner eigenen Zeitzone haben. Wie macht man das im Cache? Das macht man idealerweise mit JavaScript. Sprich, ich cache die komplette Seite, zeige die Uhrzeit in UTC an und habe ein JavaScript drumherum, was dieses UTC auf die Uhrzeit des Users überträgt. 10:45. Kriegen wir hin. Danke. Ganz wichtig ist, wir brauchen für diese ganze Fragment Caching eine saubere Datenbankstruktur. Das ist auch so eine Sache, die wichtig ist. Die meisten Projektleiter denken sich immer, okay, wir programmieren das Ding jetzt erstmal. Und wenn wir dann irgendwann mal einen Engpass haben, dann machen wir Caching drumherum. Das gibt uns auch mal ein bisschen Zeit. Das ist der falsche Ansatz. Man muss bei der Datenbankplanung, muss man sich schon überlegen, okay, was kann ich jetzt cachen? Was sind irgendwelche Unterverzweigungen? Wie sind die miteinander verwurstet? Das ist ganz wichtig für dieses gesamte Konstrukt. Nächster Schritt, HTTP-Caching. Ein Webbrowser und jeder Proxy cached Sachen, die ihm als wichtig erscheinen. Meistens wird dazu, also da gibt es verschiedene Mechanismen dazu, zum Beispiel Last Modified und ein E-Tag. Kurz die Idee von dem E-Tag, der Browser ruft eine Seite auf und sagt, jetzt muss ich das simultan übersetzen, also er sagt irgendwas Lustiges, dann sagt der Server auch wieder was Lustiges und sagt ein 304, wenn die Seite sich nicht verändert hat. Das heißt, der Browser speichert die Seite zwischen in seinem lokalen Cache und merkt sich die Uhrzeit. Und wenn er dann eine Stunde später oder einen Tag später die gleiche Seite nochmal abruft, dann gibt er dem Webserver diese Information mit der Uhrzeit mit und sagt, hier, ich habe hier noch eine Seite oder eine Datei, also das kann auch eine Grafik sein, ein Logo, sonst was. Das ist von dem Zeitstempel. Kann ich das noch benutzen? Sagt der Browser, sagt der Webserver, super, nimm's. Das ist jetzt quasi die Curl-Version mit einem E-Tag. E-Tag ist gleiche Idee, anderer Mechanismus. Ein E-Tag kann ich als beim Programmieren setzen. Das ist einfach ein Key, den ich definiere beim Programmieren. In RAID sieht das so aus, dass ich sage, ich mache hier ein E-Tag auf den Current User und auf die Produkte und zwar sortiert nach der Veränderung und dann nehme ich das letzte Produkt. Das ist mein Key für diese Seite. Und dann kann ich die Seite wieder abrufen. Der E-Tag wird, ich muss dazu Cookies aktivieren. Deswegen habe ich das jetzt hier bei dem Curl von Hand gemacht. Normaler Browser macht das natürlich automatisch. Und diesen Cookie müsst ihr dann hier auch wieder mit ausliefern. Aber ihr seht, ich rufe zweimal die gleiche Seite auf und bekomme zweimal den gleichen E-Tag. Und bekomme dann auch in 304 not modified, wenn ich diesen E-Tag mit angebe. Das heißt, ich frage den Webserver, hier, ich habe eine Webseite, die hat folgenden E-Tag, ist die noch okay? Und dann sagt der Webserver, klar, 304, fertig. Das Schöne daran ist, wir haben kaum Rechenzeit, die wir dafür brauchen. Wir müssen die Datenbankabfrage machen, aber habt ihr noch in Erinnerung, die Datenbankabfrage war echt nicht das Problem. Und dann müssen wir daraus den E-Tag generieren, das geht ratzfatz. Dadurch können wir nochmal 10 Millisekunden dazu gewinnen. Also wir sind jetzt von 116 auf 35 Sekunden runter. Ich würde sagen, vielleicht nicht gut genug. Wir verbrauchen momentan ziemlich viel Zeit beim Schreiben von Caches. Das heißt, einen Cache zu schreiben ist natürlich immer aufwendiger als einen Cache zu lesen. Wir können, da wir höchstwahrscheinlich immer mal Zeiten haben, wo wenig los ist, das ist quasi Teil der Antwort, die ich vorhin gegeben habe. Man hat immer Zeiten, wo wenig los ist. Wenn man jetzt Kunden hauptsächlich in Deutschland hat, dann werden die hauptsächlich nicht um 4 Uhr morgens einkaufen. Diese Zeit zwischen, sagen wir mal, 2 und 4 kann man gut benutzen, um den Cache vorzuheizen. Man geht dann mit einem Brute Force Skript durch die gesamte Applikation durch und macht einfach ein Update. Dem Rechner ist das egal, dem ist eh langweilig. Das bringt uns dann nochmal weitere Sekunden. Das heißt, das ist echt dadurch, dass der Server eh da dumm rumsteht und sich langweilt, können wir diese Zeit auch nutzen. Und ganz wichtig, keine Angst vor Brute Force an der Stelle. Natürlich sind das dumme Programme, aber Gott, sie sparen echtes Geld. So, das ist jetzt kommen wir zum dritten Teil, ich habe ihn Autobahn genannt, wo wir noch weitergehen und gucken, wie weit wir, was wir noch machen können, wenn wir wirklich die Zeit investieren. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist relativ wenig Aufwand. Das ist in Stunden oder Tagen zu machen. Das nächste, was wir jetzt besprechen, das ist schon mehr Aufwand. Die schnellste Seite, die wir ausliefern können, ist immer eine Seite, die der Nginx direkt ausliefert. Also wir haben ein System, wo wir sagen, wir haben Nginx, wir haben ein Unicorn und dann kommt ein Rails. Das ist also ein Stufensystem. Und wenn wir sagen, wenn Unicorn und Rails überhaupt gar nicht angesprochen werden, dann haben wir eine optimale Antwortzeit. Und das passiert heute bei Rails schon bei diesen Fehlerseiten zum Beispiel. Wenn Rails einen 404-Fehler ausliefert oder einen 500 oder was weiß ich, dann sind das keine Seiten, die in der 3.2er-Version gerendert werden, sondern dann sind das statische Seiten, die liegen hier im Public Directory. Und Nginx als Webserver davor geschaltet weiß, okay, wenn was im Public Directory liegt, dann nehme ich das. Dann lasse ich den Rails-Kram in Ruhe. Und das geht natürlich dann noch schneller. Und dann die Frage ist, wie kriegt man das hin? Ich kann Rails sagen, speichere mir doch bitte die komplette Seite in das und das Verzeichnis ab. Und weißt du was, wenn du schon eh dabei bist, zippst du doch direkt noch. Haben wir das auch schon mal gespart. Wieder, Brute Force ist nicht schlimm, Brute Force spart uns Geld. Jetzt haben wir natürlich das Problem, was ist, wenn sich Daten ändern? Wir haben ja als Prämisse, das ist eine Webseite mit Live-Daten, die sich immer mal wieder ändern. Kann sein, dass ein Produkt einen neuen Preis bekommt, ein neues Rating und so weiter. Da müssen wir Vorsorge tragen und sagen, jetzt hier, das ist ein Rails-Code, ich habe hier ein After-Update und ein Before-Destroy-Hook, wo ich sage, wenn ein Datenbankfeld sich verändert, dann löscht den Cache, löscht diese Seite. Und damit bin ich sicher, dass dann an der Stelle ich keine alten Seiten ausliefere. Das bringt mir nochmal eine Verschnellerung. Aber ganz klar, dieser Schritt hier, der ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber bringt im Ergebnis nicht nur weniger Serverbelastung, sondern auch sehr schnelle Webseiten. Jetzt kommt manchmal die Frage, das ist ja okay mit anonymen Webseiten, wenn sich keiner einloggt, aber was machen wir denn mit Webseiten, wo sich Leute einloggen? Ich kann das Gleiche auch machen mit Webseiten, wo sich Leute einloggen. Ich muss nur noch mehr Programmierlogik reinsetzen. Ich muss dem Nginx sagen, okay, guck doch mal, ob der einen Cookie hat. Wenn er einen Cookie hat, ist das unser Cookie. Ah, super, unser Cookie. Dann geh doch mal bitte in das Verzeichnis. Das heißt, ich gehe mit dieser Brute-Force-Methode durch alle User durch alle Komponenten, wo ich sage, die möchte ich jetzt schnell ausliefern. Das kann zum Beispiel sein eine Indexseite. Das heißt, also auch wieder da, die Zielsetzung ist wichtig. Wenn meine Zielsetzung ist, ich möchte, dass die Indexseite besonders schnell ausgeliefert wird, weil das der erste Eindruck ist, dann kann ich mir auch hier diese Arbeit machen. Und nur mal um die Idee zu geben, weil dann auch viele Leute sagen, aber wohin denn mit den ganzen Daten? Nehmen wir an, wir haben eine kleine Webseite, 10 Millionen User. Hat wahrscheinlich hier jeder ungefähr auf seiner privaten Homepage. Und nehmen wir an, diese Seite sieht ungefähr so aus wie hier die. Das ist quasi wie jetzt hier die Talk-Auflistung beim Linux-Tag. Diese Seite hat 76k, wenn man sie downloaden als HTML. Wenn man sie zippen, 28k. Das heißt, wir müssten diese Seite 10 Millionen Mal abspeichern. Kein echtes Problem. Das sind 0,26 Terabyte. Easy auf heutigen Systemen. Und wer sagt, das ist mir trotzdem zu viel, der kann Folgendes machen, der kann ein Filesystem nehmen, was dedupliziert, hat dann den Nachteil, dass er natürlich dann nicht mehr zippen kann, das heißt, er muss die Dateien im HTML hinlegen und dann macht das Dateisystem die Optimierung und braucht dann irgendwas zwischen 5 und 10%. Man muss natürlich dann sagen, okay, der Webserver muss dann wieder zippen, aber das machen die meisten Webserver heute sowieso schon. Das ist dann irgendwie ein Kompromiss. Ist trotzdem immer noch eine gute Sache. Okay, wie gesagt, Nginx muss dafür den Cookie auslesen, man muss die entsprechende Verzeichnisstruktur haben, muss echt ein bisschen Arbeit reinstecken. Was bringt uns das? Wir gehen runter auf 19 Sekunden. Preheater, ja, 19 Sekunden. Jetzt natürlich die Frage, können wir hier noch irgendwie mehr machen? Was ist jetzt der letzte Schritt? Kriegen wir da eine einstellige Zahl hin? Und dazu müssen wir ein bisschen weiterdenken. Das hat jetzt nicht mehr streng was mit Caching zu tun. Wir können die ganze Applikation auf Ember aufsetzen. Das ist ein JavaScript-Framework. Dazu werde ich heute Nachmittag um 17 Uhr noch einen Vortrag halten. Das heißt, bis jetzt haben wir immer gesagt, wir rendern den Content auf dem Server und liefern den aus. So wie es Standard ist. Wenn wir aber jetzt sagen, wir rendern auf dem Server nur die Datenbankkomponenten. Also wir sagen, wir geben der Webseite jetzt nur das JSON, die Daten im JSON-Format. Und die Webseite kümmert sich darum, was sie damit macht. Also der Webbrowser am Ende. Dann kommen wir auf 8 Sekunden, was dann schon ziemlich extrem ist. Also das ist aber dann nochmal mehr Arbeit. Gibt aber dann richtig knackig schnelle Webseiten. Wie gesagt, dazu werde ich heute Nachmittag noch was sagen. So, die Frage, die natürlich jetzt ist, okay, was soll jeder für sich selber machen? Ist das jetzt was man machen... Caching ist eine Sache, die ist nicht unproblematisch, ja. Twitter ist nach meiner Ansicht nach zu extrem dran gegangen. Auch bei dieser JavaScript-Geschichte. Also ich habe jetzt irgendwie, die Frage ist berechtigt, aber das wäre so, wie wenn jetzt jemand sagt, Twitter hat aber jetzt irgendwie die HTML-Text verkürzt und deswegen gingen die Seiten auch nicht mehr. Also da kann ich nichts für. Nur weil die einen Fehler gemacht haben, ist die Technologie an sich nicht schlecht. Da war noch eine Frage. Also prinzipiell würde ich die Frage ganz gerne heute Nachmittag beantworten, aber schon mal, dass sie jetzt hier im Raum ist, das ist auch wieder gleiche Antwort. Wenn sich HTML verändert, wenn ich heute eine HTML-Seite mache und nächstes Jahr gibt es einen neuen HTML-Standard, dann, ja, geht dann die Welt unter? Nein, geht sie nicht. Wenn ich heute eine Ember-Applikation mache, dann setze ich auf jQuery 1.9 sonst was oder 2.0 oder wie auch immer und auf das, was JavaScript heute kann. Das ist, was mein HTML heute kann. Das ist mein Standard. Und dann wird das in einem Jahr immer noch gehen. In einem Jahr werde ich mehr Sachen machen können. Aber es wird nicht irgendwie was wegfallen. Es wird was wegfallen in 10 Jahren. Gut, habe ich das Problem, dass ich heute was geschrieben habe, was in 10 Jahren nicht mehr funktioniert. Puh, sehr unwahrscheinlich, aber selbst dann könnte ich damit leben. Also auch da wieder, man muss natürlich sinnvoll programmieren, aber das ist bei einer Webseite immer so. Wenn ich in der Webseite einen Fehler mache, dann funktioniert sie nicht. So, was ist jetzt mein Tipp? Wie soll man vorgehen? Wenn man eine existierende Applikation hat, dann die einfachen Sachen, sprich Fragment Caching und HTTP Caching. Das ist etwas, das habt ihr gesehen, das war das erste, was ich gemacht habe. Es hat mal eben gerade einen Boost von 50% und mehr gegeben. Das kann jeder machen mit relativ wenig Aufwand und merkt direkt ein Ergebnis. Wenn jemand eine neue Applikation schreibt und er macht das heute, dann ist mein Tipp ganz klar, geht in diese Ember-Richtung. Das ist neu, das ist kompliziert. Die Lernkurve von Ember ist also wahnsinnig hart. Ich ärgere mich heute noch jeden Tag darüber. Aber man bekommt Applikationen, die wahnsinnig schnell sind, die ich auf dem Handy benutzen kann, wie als wenn es nativ wäre. Und das ist eine Web-Applikation. Und plus, ich brauche viel weniger Ressourcen auf dem Server. Also ich komme mit viel weniger Hardware aus. Das ist meine Hilfe an der Stelle. Dann noch eine Frage? Ja, das sind die Leute, die dann keinen Amazon benutzen. Die werden dann auf meinem Webshop auch nicht gehen. Also, früher gab es die Diskussion, was ist mit Leuten, die keine Cookies haben oder Cookies deaktivieren. Und damals war es noch so, dass keiner überhaupt wusste, hallo Peter, wie man überhaupt Cookies deaktivieren kann. Und heute, also irgendwie, meine Mutter wüsste nicht, wie sie Cookies deaktiviert. Die weiß auch nicht, wie man JavaScript deaktiviert. Also, wir haben hier einen Raum von Leuten, die ungefähr wissen, wie man Cookies und JavaScript deaktiviert. Die brauchen es aber. Und alle anderen wissen eh nicht, wie man es deaktiviert. Also es ist für mich eine sehr theoretische Frage. Und der Prozentsatz ist echt, echt klein. Aber ich will es noch für das Extrem, denn wäre immer noch die erste Variante, Fragment Caching, HTTP Caching, würde auch damit funktionieren. Dann eine Frage? Gleiche Frage anders formuliert. Das Thema hatten wir eben schon mal. Wenn ich heute eine HTML-Seite schreibe, dann gehe ich auch davon aus, dass die in 10 Jahren noch funktioniert. Also ich würde ganz gerne diese Diskussion später machen, aber wir sprechen nicht allgemein von 100.000 verschiedenen Frameworks. Ich spreche jetzt hier nicht von iOS versus Android-Applikationen, nativen Applikationen. Ich spreche von Webseiten. Webseiten, meine erste Webseite habe ich weiß nicht, irgendwann Mitte der 90er geschrieben. Die funktioniert immer noch. Die ist katastrophal, aber sie funktioniert noch. Wenn ich heute eine Webseite schreibe, gehe ich davon aus, dass sie in 20 Jahren auch noch funktionieren wird. Auch dann werde ich sagen, wie konnte ich jemals so eine katastrophale Webseite machen? Aber sie wird noch funktionieren. Und das ist das, wir reden hier von Webseiten. Die sind extrem langlebig. Wir reden nicht von irgendwelchen Edge Cases, sondern HTML ist ganz klassisch. Bei dem Konstrukt habe ich noch Caching ich benutze das HTTP-Caching, weil wenn sich der JSON-Strom nicht ändert, dann muss ich ihn nicht nochmal neu ziehen. Und der Webbrowser cache das ja auch. Da kann ich auch noch Optimierung machen, dass ich da eventuell noch Fragment-Caching mache. Mache ich jetzt nicht, aber könnte man, wenn man wollte. Aber es ist ein Edge-Case. Das heißt, ich muss mich mit dem HTTP-Caching noch beschäftigen, ansonsten ist es aber dann damit gegessen. Weil der Rest ist schon so schnell, dass ich mir da keine Probleme mitmachen muss. Und mal für alle, das ist schon ein bisschen Bleeding Edge, nächste Generation. Aber das ist etwas, was ich finde, was man heute bedenken muss, wenn man es macht. Und nicht jeder, und das Ember ist was für Webshops und sowas. Nicht jetzt für einen Blog. Da würde ich jetzt nicht für benutzen. Also man muss überlegen, was man macht. Sonst noch eine Frage? Nee? So, wer kriegt jetzt den Raspberry Pi? Also erstmal mal vielen Dank für die Fragen. Hat echt Spaß gemacht. So, jetzt gucke ich mal gerade, wer was auf Twitter geschrieben hat. Da bin ich mal sehr... Wie bitte? Bin ich mal sehr gespannt. Na? Das ist aber mau. So ein toller Vortrag, so ein hübscher Speaker. Ja, wenn er jetzt mal witzig wäre. Okay, hat jemand eine Idee? Ich habe jetzt da mitgenommen, jetzt will ich noch loswerden. Wie? Habt ihr Kinder? Okay, er hat Kinder. Da hab ich Respekt vor. Ich habe 2 Kinder. So. Nochmal vielen Dank. Und wenn irgendwas ist, E-Mail schreiben, ein bisschen Zeit geben. Und ich würde mich freuen, nachher im Ember-Vortrag einige wiederzusehen.